Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Die Sommerpause ist vorbei. Nun geht mein Podcast Draußen mit Klausen in die zweite Jahreshälfte. Ich freue mich darüber, dass Sie alle wieder dabei sind. Heute bin ich im Vitra-Museum in Weil am Rhein, Deutschlands bedeutendes Designmuseum. Und das ist genau am Dreiländereck Deutschland, Frankreich, vor allem Schweiz. Hier gibt es eine Ausstellung gerade zu sehen, die auch religiös, theologisch sehr interessant ist. Sie zeigt das Design der Shaker. Warum das so weltberühmt ist, wer die Shaker waren und was für einen Glaube sich in ihrem Design ausdrückt, was das alles für heute bedeuten kann, darüber spreche ich mit Matteo Kries, dem Direktor des Vitra-Museums. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne. Herzlich willkommen.
Für alle, die zum ersten Mal zuhören, ich heiße Johann Hinrich Klausen und bin ein evangelischer Theologe und Autor. Ich lebe und arbeite in Hamburg und Berlin. Und mit meinem RevLab-Podcast bin ich viel mit Zürich verbunden und jetzt richtig räumlich schon ganz schön nah. Lieber Herr Kries, einen Podcast zu machen über eine Ausstellung, das ist ja eigentlich unmöglich, weil man nichts sieht. Es gibt aber, ich habe das gelernt bei einem sehr schönen Podcast, der heißt 30 Minuten Kunst von Jens Trocher. Und der hat mit mir einen Podcast mal gemacht über ein Buch, über Kunst und so. Und mich eingeladen, einfach zu erzählen, was es für Bilder gibt. Deshalb probieren wir das selber mal ein bisschen. Sie haben diese wunderbare Shaker-Ausstellung. Für diejenigen, die jetzt kein inneres Bild davon haben oder auch nie davor gestanden haben, vor einem Stuhl oder einer Hake der Shaker. Wie würden Sie beschreiben, was man in Ihrer Ausstellung zu sehen bekommt?
Man bekommt Objekte zu sehen, die die Shaker gestaltet haben. Alltagsobjekte von Möbeln über Werkzeuge bis hin zu Textilien, Maschinen sogar haben sie gebaut. Das sind Objekte, die vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert entstanden sind. Denn die Shaker waren als Glaubensgemeinschaft unter anderem dafür bekannt, dass sie eine besondere Gestaltungsauffassung hatten, die sich in diesen Objekten manifestiert. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Designmuseum so eine Ausstellung machen. Man kriegt in der Ausstellung noch mehr zu sehen, nämlich nicht nur die Objektwelt der Shaker, sondern auch Hintergründe, wer die Shaker waren, in welcher Zeit sie entstanden sind. Und vor allem auch einige Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, die wir eingeladen haben, über bestimmte Aspekte der Gestaltung bei den Shakern zu reflektieren, künstlerisch zu reflektieren und das mit eigenen Kunstarbeiten zu kommentieren. Das heißt, es ist eine Ausstellung über ein historisches Phänomen der Shaker, das wir aber versuchen, in die Gegenwart zu holen und auch aus der heutigen Gegenwart heraus zu betrachten und zu aktualisieren.
Da haben Sie gleich ein wunderbares Programm entworfen für unser Gespräch mit ganz vielen einzelnen Punkten, die wir abschreiten wollen gleich. Gleich bevor wir zu der Frage kommen, wer waren eigentlich Shaker und so, noch einmal zu dem Grundeindruck, den diese Objekte auslösen. Also was ist eigentlich das Besondere an diesen oft Alltagsgegenständen oder Werkzeugen der Shaker? Ich versuche mal, das für mich zu formulieren, einfach so von der Grundstimmung, die einem da begegnet. Das sind Dinge, die auf ihr Wesen reduziert sind. Die perfekt sind, weil sie auf ihr Wesen reduziert sind. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn es sich um eine Hake oder um eine Holzschachtel handelt. Aber was ist das Wesen eines Stuhls? Was ist das Wesen einer Bank, eines Korbs? Aber das ist sozusagen diese so ganz unmittelbar der erste Eindruck, der sich bei mir einstellt. Es gibt hier eine großartige Konzentration. Es hat nichts zu tun mit einer anderen Auffassung, die man auch manchmal vielleicht als Laie mit Design verbindet. Es hat nichts mit Luxus zu tun. Und es stellt sich für mich ein, so ein Eindruck von Ruhe. Es hat doch irgendwie so eine meditative Aura, obwohl es wirklich ja nicht heilige Gegenstände sind, sondern ganz profane Alltagsgegenstände, die auch benutzt werden sollten. So eine Art, ja, Versenkung mit den Händen. Können Sie damit was anfangen oder ist das spirituell gedacht?
Nein, damit kann ich sehr viel anfangen und ich weiß gar nicht, was ich dem hinzufügen soll. Ja, also Sie haben es richtig umrissen. Es sind Objekte, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht spektakulär sind. Und als Designmuseum zeigen wir auch oft Ausstellungen mit Objekten, die ja sind auf den ersten Blick ausgefallen, besonders. Und all das ist bei den Objekten der Shaker nicht der Fall. Man sieht erstmal zum Beispiel einen schlichten braunen Holzstuhl mit einer Sitzfläche aus Geflecht. Ein Holzstuhl, wie er im 19. Jahrhundert weit verbreitet war. Das Besondere, wenn die Shaker einen solchen Stuhl gestalteten, ist zum einen, dass sie jegliche Dekoration wegließen. Das heißt, der Pioniergeist dieser Objekte, dass sie etwas vorwegnahmen, was dann im 20. Jahrhundert fast ein Design-Dogma wurde, der Verzicht aufs Ornament, findet sich bei den Shaker-Objekten schon 100 Jahre vorher. Deshalb haben sie auch in der Designgeschichte so eine Bedeutung.
Weil vorher noch wirklich diese Verschnörkelungen immer waren. Genau. Dann hat man die Lehne und da war immer noch irgendwie
das
ein Kringel oben drin.
So ist es, ja. Also vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Die Designgeschichte unterscheidet sehr stark zwischen der Zeit vor der Industrialisierung und nach der Industrialisierung. Vor der Industrialisierung wurden alle unsere Alltagsobjekte von Handwerkern gemacht. Ein Handwerker hat ein Objekt von Anfang bis Ende gemacht. Das durchlief nur seine Hände. Und Teil des handwerklichen Prozesses war auch die Dekoration. Die war schon Teil auch der Herstellungstechnik. Wenn ich etwas drechsle an einer Drechselmaschine, an einer Fräse, dann ist das Ornament, also wenn ich den Radius eines Stabes variiere, quasi eingeschrieben in die Herstellungstechnik. Aber als dann mit der Industrialisierung eine neuere Formauffassung entstand, ging damit einher, dass man fand, nee, eigentlich die modernen Maschinen können besser auf Ornamente verzichten. Also Schlichtheit ist besser als Dekoration, um es mal ganz simpel zu sagen. Und das ist so eine Auffassung, die setzte sich im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert durch. Könnte man jetzt noch sehr viel mehr dazu sagen, aber lassen wir es mal so stehen. Und das Interessante an den Shakern ist, dass sie das eben schon etliche Jahrzehnte vorher praktizierten. Den Verzicht auf das Ornament, die Schlichtheit, nicht aus designtheoretischen Gründen, sondern weil für sie das Ornament letztendlich etwas war, was überflüssig ist und deshalb einfach nicht nötig ist, weggelassen werden kann. Und diese, man kann auch sagen, Bescheidenheit, ja, diese Konzentration auf das Notwendige war für sie Teil ihrer Gestaltungsauffassung. Es brauchte nicht mehr, also man musste nichts repräsentieren, außer dem Akt, dass die Herstellung des Objekts letztendlich ein geleisteter Glaubensakt war. Wenn ich Ihnen das als Theologe sage, würden Sie wahrscheinlich bessere Worte finden, aber ich als Designhistoriker sehe ich das so, für die Versenkung in die Herstellung ihrer Alltagsgegenstände war für die Shaker gelebter, praktizierter Glaube. Und das ist eigentlich das Interessante an der Ausstellung. Wie kann sich Glaube in Objekten manifestieren oder wie sieht ein Objekt aus, wenn es primär unter religiösen Aspekten gestaltet wurde? Also nicht unter Aspekten, der muss jetzt luxuriös aussehen oder sich besonders gut verkaufen oder so, sondern das haben die Shaker selber immer wieder gesagt über ihre Dinge. Letztendlich sind die Objekte, die sie machen, gar nicht so wichtig als materieller Wert, sondern sie sind wichtig als Ausdruck des Glaubens.
Das finde ich jetzt interessant, das habe ich jetzt nur so vage mir vorstellen können. Verzicht auf Ornament hat vor allen Dingen einen technischen Grund, nämlich moderne Fertigung. Und dann wird das auch zum Dogma erklärt und dann gibt es verschiedene Theorien. Die Shaker stehen ja zwischen den Welten. Einerseits ist es wirklich einfachste Handarbeit von einer Person, die diesen Stuhl oder diesen Korb macht, die aber dann aus neuen Gründen, nicht technischen Gründen, auf Ornament verzichtet. Auf die religiösen Aspekte kommen wir gleich noch. Ein wichtiger Aspekt ist bestimmt auch, dass sie natürlich ein ganz anderes Gesellschaftsverständnis hatten. nämlich Design hat natürlich am Ende doch auch was mit Geld zu tun. Und diejenigen, die sich mehr leisten können, haben dann einen ausgefalleneren Geschmack und möchten mehr, während die Shaker eben radikal egalitär waren. Das war eine Gemeinschaft, da waren alle gleich. Das immer so genau stimmt hat nicht, aber so, ich kenne das, einen Vergleich, eine ähnliche Gruppe, die Herrenhuter, da kann man das an den an den Gräbern so sehen. Hat jeder dieselbe Grabplatte. Exakt dasselbe. Wenn man so einen Friedhof sieht, da gibt's keinen, niemand hat nochmal einen anderen Stein oder erhebt sich über die andere, alle gleich. Das ist hier ähnlich. So, jetzt, wer waren eigentlich die Shaker? Sie kennen natürlich als, Designdirektor das Shaker-Design schon sehr, sehr lange. Kannten Sie eigentlich die Geschichte und auch die Religionsgeschichte der Shaker oder mussten Sie sich das vor der Ausstellung nochmal neu drauf schaffen?
Ja, ich musste mich da schon nochmal neu einarbeiten. Das ist das Tolle an meiner Arbeit, dass man mit jeder neuen Ausstellung in eine neue Welt eintaucht. Und obwohl ich die Ausstellung nicht selber kuratiere, wir haben 3 KuratorInnen bei uns im Haus, die immer im Wechsel die Ausstellung betreuen. Die Shaker-Ausstellung wurde von der Kuratorin Mea Hoffmann kuratiert. Das heißt, die ist noch mal viel tiefer eingestiegen. Aber natürlich muss ich als Direktor auch, allein schon, wenn ich die Entscheidung treffe, wir machen diese Ausstellung, wissen, wofür wir uns da entscheiden. Und also von den Shakern erfahren habe ich tatsächlich erst, als ich hier an einem Designmuseum arbeitete. Entschuldigung. Nämlich, wir haben schon seit den 80er Jahren in unserer Sammlung einige Objekte der Shaker gehabt. Und trotzdem wusste ich nicht so viele Hintergründe darüber, aber ich hatte einen Mentor hier am Museum, das war mein Vorgänger, der Gründungsdirektor Alexander von Vielgesagt, der hat das Museum hier von 1989 bis 2011 geleitet. Und der interessierte sich sehr für diese amerikanischen religiösen Gruppierungen, zu denen ja auch die Amish gehörten und die Quaker. Also Gruppierungen, die in den USA als relativ kleine religiöse Sekten, muss man sagen, auch eigentlich jeweils eine sehr eigene Verknüpfung von Religion und praktisch gelebtem Alltag praktiziert. Und das hat den Alexander von Vielgesagt sehr interessiert. Ich war damals, als er mir von den Shakern berichtete, da war ich Anfang 20, als ich hier angefangen habe im Museum und habe das erstmal so angehört, aber hätte mir nie träumen lassen, dass ich fast 30 Jahre später dann mal eine Ausstellung über die Shaker mache. Aber mich hat das damals schon fasziniert, als der berichtete von diesen doch etwas ausgefallenen amerikanischen Sekten, die wohl in der Designgeschichte diese sehr große Bedeutung haben. Habe ich mir damals gedacht, okay, interessant. Aber dann habe ich auch über die Jahrzehnte natürlich, ich bin jetzt seit 30 Jahren hier am Vitra Design Museum, immer wieder von den Shakern gehört, auch gelesen. Und mich hat dieser Zusammenhang zwischen Religion, Spiritualität, Philosophie und Design doch immer auch interessiert. Deshalb habe ich über die Jahrzehnte am Haus hier doch mehr und mehr über die Shaker erfahren. Ich komme auch selber aus einer Theologenfamilie. Mein Vater hat Theologie studiert. Insofern war das Interesse am Design war auch immer so ein bisschen philosophisch, spirituell geprägt. Insofern, irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir mal eine Ausstellung über die Shaker. Und das war dann der Anlass für mich, da wirklich tief einzusteigen und zumindest das, was ich weiß, um so eine Ausstellung bei uns am Haus zu zeigen, mir anzulesen.
Machen wir jetzt mal eine kleine Infobox auf.
Ja.
Wer sind die Shaker und warum? In der Tat, die Shaker gehören zu diesem Feld von US-amerikanischen Freikirchen. Sekten kann man auch sagen, wenn man damit jetzt kein Werturteil verbindet, sondern also Sekte oder Freikirche heißt kleine Gemeinschaften, hohe Verbindlichkeit, sowohl im Glauben wie in der Lebensführung. Das hat mit großer christlicher Unbedingtheit zu tun, auch mit Sozialkontrolle. Und die sind, weil sie aus Europa alle, eigentlich alle mal in Europa entstanden sind und dann rausgeschmissen worden sind, haben die in Amerika eine riesige Rolle gespielt. Ich finde, zu den Shakern selber, ursprünglich aus England stammend, in Manchester entstanden, Ende des 18. Jahrhunderts, so Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts, eine Abspaltung der Quäker. Die kennt man schon eher ein bisschen besser. Die sind natürlich auch gerade in Deutschland besonders wichtig gewesen, haben viel geholfen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Viele Familien wären nicht über die Hungers- und Winterzeit durchgekommen ohne Quäker.
Mein Vater hat das übrigens erlebt. Also als ich ihm von der Ausstellung erzählte, meinte er, ja natürlich, die Quäkerspeisung oder Speise gab es wohl im Ruhrgebiet, wo er nach dem Krieg lebte. Also die haben wirklich Notfallhilfe eigentlich geleistet.
Genau. Ne? Hat meine Mutter auch noch erinnert. Sie hat dann immer, wo sie konnte, Quaker Oats, also ja. Kornflocken von Quäkern, erworben. Die Shaker sind eine Abspaltung davon. Wie so oft bei diesen Gruppen nennen sie sich eigentlich nach einem Schimpfwort. Also Shaker ist ursprünglich eine Beleidigung gewesen, so wie Quäker im Grunde auch, oder Methodisten war auch eigen, oder Puritaner, das waren eigentlich alles von außen kommende abschätzige Spottnamen. Shaker, weil die so immer geschüttelt haben. Warum? Weil sie eine besondere Form der Frömmigkeit hatten, nämlich dass sie Tänze aufgeführt haben, richtig miteinander große Massentänze, Gruppentänze, Performances eigentlich. Und ihre Chefin und Gründerin war Mother Ann Lee, eigentlich eine ganz aus bescheidenen Verhältnissen stammende Frau, die dann diese Gemeinschaft gegründet hat. 1774 ist man in die USA gegangen und hat dort auch angefangen, einzelne Lebensgemeinschaften, muss man sagen, zu gründen, und hatte dann eben auch die Frage, wie bauen wir ein Haus? Wie bauen wir unsere Werkzeuge und so weiter? Wie richten wir unsere Häuser ein? Etwas, was die Shaker unterscheidet von allen anderen dieser protestantischen Freikirchen, ist das eigentlich katholische Prinzip des Zölibats. Also wie in einem Kloster sind alle der Ehelosigkeit verpflichtet. Es gibt deshalb auch keinen natürlichen Nachwuchs, was dazu führt, dass die Quäker jetzt alle langsam aussterben. Zwei oder drei gibt es, glaube ich, noch in den USA. Man hat sich lange weiter rekrutiert, entweder durch Bekehrung oder aber auch durch Waisenkinder, die man aufgenommen hat, und mit dem entstehenden Sozialstaat fiel das weg. Deshalb hört das so langsam auf. Das ist wirklich ein bisschen kurios und passt eigentlich überhaupt nicht in dieses Feld hinein, weil sonst eben Ehe und Familienleben für diese ganzen Radikalprotestanten total wichtig ist. Das ist ungefähr, habe ich verstanden, von den Shakern. Im Unterschied fand ich auch nochmal interessant, die Quäker haben auch eine große Rolle gespielt. Bei denen geht es aber nicht um das wilde Tanzen, sondern um die Stille. Also die haben eine ganz besondere spirituelle Praxis des Stilleseins. Ein Freund von mir war mal auf einer Quäker-Schule, und da begann wirklich der Schulalltag damit, dass alle Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zusammenkamen und erstmal eine halbe oder Stunde zusammen geschwiegen haben. Mhm. Als Einstiegsandacht. Mhm. Das möchte man sich an einer deutschen Schule heute mal vorstellen. Und es gibt einen sehr bekannten Künstler, der diese Quäker-Spiritualität in Kunst übersetzt hat, ist James Turrell, ein großer, bekannter Lichtkünstler. Nun aber die Shaker. Was sie so bekannt oder auch skandalös gemacht hat damals, war eben diese Tänze. Das hat jetzt aber mit dem Design, glaube ich, erstmal nichts zu tun. Oder gibt es so von dieser performanceartigen Gottesdienstgestaltung, Tanz im Protestantismus und so, zu dem Design eine Verbindung oder eigentlich nicht?
Ich würde sagen schon, es gibt eine. Es ist ja sozusagen das Bindeglied zwischen dem zwischen Glaubensprinzipien, also, und auch das wieder werden Sie als Theologe besser beschreiben können, aber wie der Glaube praktiziert wird, also liturgisch im Gottesdienst, wie wird der Gottesdienst gestaltet. Einerseits und der räumlichen Manifestation. Also was, wie gestalte ich Räume? Und wenn ich tanze, gestalte ich ja Raum mit meinem Körper letztendlich. Ich nehme Raum ein, ich bewege mich im Raum. Deshalb gibt es ja auch Performance-Kunst, wo Künstler oder von den Künstlern beauftragte Menschen sich bewegen und Kunst aufführen. Insofern würde ich sagen, die Tänze waren Teil einer künstlerischen Raumauffassung der Shaker. Das ist jetzt aus Kunst- oder Designhistorischer Perspektive, gibt sicherlich eine theologische darauf. Und diese Raumauffassung, die Tänze hängen ja auch mit den Gotteshäusern zusammen. Also in was für Gebäuden passierte das? Die Shaker sind neben ihren Objekten auch für ihre Architektur bekannt. Und das waren ja keine Kirchen im herkömmlichen Sinne mit einem Kirchturm und den klassischen Elementen der Kirchenarchitektur, sondern eher Meetinghäuser, Gemeinschaftshäuser mit Räumen, in denen man sich traf. Männer und Frauen saßen sich getrennt gegenüber und darin vollführte man dann diese Tänze. Und ich glaube, dass diese Art des Tanzes auch etwas zu tun hat mit diesem sehr viel intimeren architektonischen Rahmen der Shaker Gemeinschaftshäuser. Also es hat ja was sehr Persönliches, fast Intimes, wenn man sich im Tanz so öffnet. Ne? Wenn man sagt immer im Gottesdienst, knie ich nicht nur und bete oder falte die Hände oder mache irgendwas oder sitze auch nur still da und bete, sondern ich gehe sozusagen aus mir raus. Das hat ja auch was Ekstatisches, dieses Shaking, Schütteln. Und ich glaube, dass diese Form des Tanzes schon auch gekoppelt ist an diese intimere Shaker-Architektur für den Gottesdienst.
Ja, das war auch das, was ursprünglich auf Außenstehende skandalös gewirkt hat. Mhm. Männer und Frauen haben dann erst zusammen getanzt und dann haben sie jeweils in zwei Gruppen getanzt. Mhm. Man selber verbindet das ja klischee-mäßig eher mit den afroamerikanischen Kirchen, die das ganz exzessiv betrieben haben, zum Teil immer noch. Aber ich finde es ganz interessant, dass die Shaker eben zeigen, diese Form von ekstatischer Frömmigkeit hat es sowohl schwarz wie weiß gegeben.
Ja.
Und die Disziplinierung, die wir so kennen und bei unseren Kirchen erleben, ist eben das Ergebnis einer ganz, ganz langen Disziplinierungsgeschichte. Was bei den Shakern natürlich entscheidend ist, wie bei allen protestantischen, ob sozusagen Mainline-Churches, protestantisch, lutherisch oder eben sektenhaft ist, dass diese alte Unterscheidung zwischen alltäglich und heilig aufgehoben worden ist. Also profan und sakral gibt es nicht mehr. Deshalb haben die Shaker auch ihre Designkraft nicht auf die Gestaltung von Abendmahlskelchen oder Reliquiaren oder Altarbildern gestellt, wie es im Katholizismus üblich gewesen ist. Das gibt es ja da gar nicht, sondern eben heilige Räume gibt es nicht. Deshalb sehen die Häuser ja auch erstmal ganz normale Meetinghäuser, so wie Gemeinschaftshäuser aus. Und zugleich findet dieses Religiöse dann aber in der Gestaltung des Alltäglichen seinen Ausdruck. Und dann eben, da sind wir wieder beim Anfang, ist eben das Herstellen einer Harke immer auch eine religiöse, meditative, spirituelle Praxis.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt eingehen, den Sie zuvor genannt haben mit den Tänzen und diesem ekstatischen Element, was man eher in der afroamerikanischen Kultur sieht. Wir haben in der Ausstellung einen der Kunstbeiträge von einem amerikanischen Künstler, Reggie Wilson, der macht Performance-Kunst und der hat eine Gruppe von TänzerInnen zusammengebracht und hat eigentlich in beide Richtungen recherchiert, in Richtung der Tänze der Shaker und in Richtung der Tänze afroamerikanischer Gemeinschaften und hat daraus eine Performance entwickelt, in denen er das Ergebnis seiner Recherchen verschmolzen hat. Er hat sich dabei bezogen auf eine Shaker-Gemeinschaft, die wohl eine afroamerikanische Shaker-Gemeinschaft war. Da scheint es eine einzige gegeben zu haben. Und die hat ihn inspiriert, die sozusagen ein Reenactment, also eine Wiederaufführung von Shaker-Tänzen zu machen, vor dem Hintergrund afroamerikanischer Bewegung. Und das findet man in der Ausstellung. Da ist keine historischen Aufnahmen der sozusagen echten Shaker-Tänze gibt, ersetzt das diese historischen Aufnahmen. Und wir fanden, dass das eigentlich ein sehr schönes, bereicherndes Element in der Ausstellung ist.
Ja, schön.
Ja. Zu dem anderen Punkt, dann, den Sie anschlossen, mit der Aufhebung zwischen profan und sakral, ja, das ist einer der Punkte, der uns daran interessiert, weil ich finde, als Designmuseum ja, ist man oft konfrontiert mit so künstlichen Grenzziehungen. Zum Beispiel die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ist das noch Design, ist das nicht schon Kunst? Oder Herr Kries, was ist denn der Unterschied zwischen Design und Kunst? Erklären Sie uns das mal. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde das wahnsinnig schwer und ich finde eigentlich Themen immer viel spannender, die solche Grenzziehungen in Frage stellen, die uns zwingen, das nochmal neu zu denken. Ich finde zum Beispiel, dass solche Definitionen, etwas ist Kunst oder etwas ist Design, die machen sich dann oft an der Funktion fest. Ja, also ein Gegenstand, der eine Funktion hat, ist ein Designobjekt. Wenn es keine Funktion hat, ist es Kunst.
Nutzlos ist die Kunst.
Ja, totaler Schwachsinn, finde ich. Ja, weil letztendlich kann man sagen, die Funktion eines Shaker-Gegenstandes, der hat eine praktische Funktion, aber er hat eben auch eine religiöse Funktion. Und auch ein rein als Kunstwerk intendiertes Werk hat eine Funktion. Ja? Und ob das nun die Funktion ist, dass ein Galerist damit Geld verdient oder ein Künstler oder damit etwas ausdrückt, für mich ist dieser Begriff der Funktion völlig eingeengt worden durch dieses Sektorendenken der Moderne. Und ich finde Themen wie das der Shaker interessant, weil es uns eben zwingt, auch die Grenzziehung zwischen profan und sakral aufzuheben. Eine Grenzziehung, die auch aus der Designgeschichte kommt, weil eben das Design in den letzten 150 Jahren oft definiert wurde als etwas, was erst mit der Industrialisierung entstanden ist. Das hat primär ökonomische Hintergründe. Der Designer hat die Aufgabe, Dinge zu gestalten, die sich gut herstellen lassen und die sollen kostengünstig sein und lange halten. So, das ist ein sehr profanes Verständnis von Design und ignoriert, wie viele weltanschauliche, spirituelle, gesellschaftliche Aspekte dort mit hineinspielen. Und ein Thema wie das der Shaker erlaubt uns das, ne? Und er öffnet das anhand eines sehr speziellen Phänomens. Aber die Fragen, die sich daran festmachen, betreffen nicht nur die Shaker. Die betreffen unsere Alltagskultur insgesamt. Ja? Welche Werte werden damit verbunden? Welche Glaubensfragen, welche spirituellen Fragen? Ich glaube, dass die Dinge, die uns alltäglich umgeben, alle irgendwo aufgeladen sind durch solche Zuschreibungen. Ja, der Stuhl zum Beispiel hat auch außerhalb der Shaker-Gemeinschaften eine riesige Kulturgeschichte, der erzählt von Macht, von Hierarchien.
Wer darf sitzen, wer muss stehen?
Natürlich.
Wer sitzt hoch, wer sitzt niedrig?
So ist es. Der Thron, auf dem Herrschende sitzen, versus das kleine Bänkchen, auf dem man kniet. Und also da spielt so viel hinein und ich finde es wichtig, dass wir diese Aspekte in unserer Alltagskultur erkennen können und dass wir als Museum dazu einen Beitrag leisten können. Und dann muss man sagen, ist eine Ausstellung auch immer dann spannend, wenn sie eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte der Shaker ist halt einfach gut. Ne?
Die macht richtig Spaß. Also,
ja,
sie ist auch skurril, hat was Skurriles dabei.
Absolut, absolut. Das ist wichtig, ja.
Aber dann sind diese Gegenstände einfach so großartig und lösen etwas in einem aus. Und da muss man erstmal gucken, was ist das eigentlich? Ja. Wenn ich da vielleicht eine Grenze noch einreißen darf, wo wir schon gerade dabei sind, bevor es jetzt zu heilig und meditativ wird, die waren ja auch sehr geschäftstüchtig.
Ja.
Und jetzt Geld verdienen war jetzt nicht schlimm. Also das waren jetzt keine Konsumkapitalisten, aber das war ja auch ein gutes Geschäft. Und als solches wurde es auch ernst genommen. Und das war jetzt nicht nur jetzt heilig an einer Hake herumschnörgeln. Mhm.
Ja, also die waren sehr pragmatisch, hands-on, würde man heute sagen. haben wirklich Dinge in den gesamten USA verkauft und das hat ihre Gemeinschaften finanziert. Und das ist ja auch das Interessante an dem, an diesem, wenn ich es jetzt mal Geschäftsmodell nenne. Ein Shaker hat mal gesagt, sie seien kapitalistische Kommunisten. Also es gab eigentlich zwei Elemente. Es gab dieses egalitäre Element, alle sind gleich, es gibt kein Privateigentum. Hat viel mit diesen Sozialutopien des 19. Jahrhunderts zu tun, die es auch in nicht religiöser Ausprägung gab. Aber dann wieder doch auch sehr marktgängig. Und auch das ist spannend, ne? Wie, dass es eigentlich keinen Widerspruch bilden muss. Also eine kleine Gruppe hat einen Weg gefunden, um innerhalb dieses frühkapitalistischen Marktsystems im 19. Jahrhundert spirituell zu existieren. Und also auch das ist ein super Teil der Geschichte, ne? Und das versuchen wir auch zu erläutern. Wie haben die das denn zusammengebracht? Es gibt so ein Beispiel in der Ausstellung. Die Shaker waren zum Beispiel die ersten, die Samen von Getreide und von Gemüse in kleine Papiertütchen abgepackt haben und die in den gesamten USA verkauft haben. Das hatte eine riesige Auswirkung auf die Landwirtschaft dort, weil auf einmal Samen verschickt werden konnten und Menschen konnten dann ihre eigenen Pflanzen anbauen. Also sie waren nicht nur geschäftstüchtig, sondern sie waren auch innovativ im Sinne, welche Modelle, was sind neue Businessmodelle, ne? Und sie haben zum Beispiel auch Maschinen gebaut. Sie haben eine winzige Dampfmaschine gebaut. Sie haben Mitte des 19. Jahrhunderts eine dampfmaschinenbetriebene Waschmaschine patentiert. Also das waren auch technische Innovatoren, muss man sagen. Vielleicht könnte man auch sagen, es war so ein bisschen so ein Startup-Spirit. Also diese Idee eines Startups liegt ja auch oft darin, dass es so kleine Gruppen sind, die aufgrund ihrer Abgrenzung, einer gewissen Abschottung sehr innovativ sein können, weil sie sich nicht an die allgemeinen Spielregeln halten müssen, sondern ihre eigenen Spielregeln schreiben. Und die Shaker, die haben es halt gemacht. Und die haben zum Beispiel, heute würde man sagen, die haben Maschinen, die damals verfügbar waren, gehackt und haben sie umgebaut für den Zweck, den sie dann gebraucht haben. Also haben aus einer Dampfmaschine, die für was ganz anderes gedacht war, dann haben die dann genutzt, um Holz zu bearbeiten. Also sie hatten die haben einfach die Ärmel hochgekrempelt und gemacht. Und das hat sie sehr flexibel und innovativ gemacht. Und während vieles von der Industrialisierung in der Zeit eigentlich dann sehr schnell zu großen Fabriken geführt haben, in denen die Arbeiter nur eine Nummer waren, haben die Shaker wieder so eine Mischung aus industriellem Denken. Also sie haben in Serien, in Großserien gedacht und der Freiheit, der kreativen Freiheit von Handwerksbetrieben gefunden. Und diese Verbindung von Industrie und Handwerk war auch sehr innovativ damals.
Total interessant. Bestätigt eine berühmte These des Soziologen Max Weber, nämlich, dass der Kapitalismus, der Geist des Kapitalismus von Protestanten erfunden worden wäre. Das stimmt in dieser Großflächigkeit nicht, aber die Shaker sind ein gutes Beispiel dafür, dass bestimmte innovative, radikale Gruppen, die auch nicht gebunden sind an Herkommen und Traditionen, haben sie alles hinter sich gelassen in Europa, sondern die ganz neu angefangen haben, eben eine bestimmte Form des Wirtschaftens erfunden haben, die es ihnen ermöglicht hat, in diesem Frühkapitalismus zu funktionieren und ihn auch wirklich anzufeuern. Man muss natürlich immer dabei bedenken, das ist ein anderer Kapitalismus als der heutige. Das ist noch kein verbrauchender Konsumkapitalismus, sondern das ist noch ein Kapitalismus, der Werte schafft und auf lange Sicht und so weiter zusammen auch erhalten will. Aber dadurch auch, dass die alle, glaube ich, gar kein Privateigentum hatten, würde ich mal sagen, haben die natürlich dann Kapital akkumulieren können und damit wieder neu investieren können. Also bestimmte Formen von Start-up, Wirtschaftstum, Kapitalismus ist vielleicht ein zu großes Wort, weil es schon noch mal eine andere Epoche gewesen ist, findet sich hier auch. So, jetzt ist es aber eben nicht nur eine historische Ausstellung und dass die Shaker aussterben, ist zwar bedauerlich, aber macht ja ihre ihre Kunst, ihre Designkunst nicht weniger aktuell. Was interessiert Ihrer Meinung nach junge Designerinnen und Designer an dieser Shaker-Kunst? Was lockt?
Ja, also wir leben ja heute in einer Zeit mit, wie wir wissen, vielen Spannungen, vielen Brüchen, viele Gewissheiten der letzten 100, 200 Jahre werden gerade eingerissen und hinterfragt. Ob das nun unser kapitalistisches Wirtschaftssystem ist, ob das bestimmte Werte sind. Wir sehen, dass unsere Ressourcen endlich sind. Wir sehen, dass wir uns stärker mit der Fragilität, mit der Zerbrechlichkeit unserer Umwelt befassen müssen. Das sind ja alles Themen, die uns heute umtreiben. Und eine Ausstellung über die Shaker hat sehr viel mit diesen Fragen zu tun. Wenn ich mit Designern, Architekten, Künstlern heute spreche, dann dreht sich bei denen ganz vieles um solche Fragen. Also es geht darum zum Beispiel, wie können wir stärker unsere Arbeit mit Werten verbinden? Was sind die Werte, die unsere Arbeit als Kulturschaffende prägen? Welche Werte wollen wir vermitteln? Wie stehen wir zu unserem Gemeinwesen? Welche Rolle haben wir in einer Demokratie? Also es sind große Fragen. Ja. Die Diskussion im Design zum Beispiel vor 30 Jahren war noch viel formalistischer. Da ging es noch viel mehr um Stile und wie sieht das aus und so. Heute sind es alles die ganz großen Fragen. Ja. Und es ist ja auch klar.
Ich meine, und wer will ich dabei sein? Will ich der einzelne große Superdesigner sein? Genau. Oder will ich das in der Gruppe machen? Will ich das eigentlich fast anonym machen in einer Gemeinschaft?
Genau. Kann ich es verantworten, vor mir selbst als Dienstleister für ein Unternehmen zu arbeiten, als Designer, der einfach auf Auftrag ein Objekt entwirft und dann stellt das Unternehmen den her und verdient damit viel Geld und schädigt die Umwelt. Ist das noch meine Aufgabe als Designer oder habe ich eine andere Aufgabe als Designer, Designerin? Also solche Gewissheiten, ja, die im 20. Jahrhundert noch kaum hinterfragt wurden oder nur von wenigen Gestaltenden, die stehen heute im Vordergrund. Und die Shaker-Ausstellung geht direkt auf diese Fragen zu. Ja? Wir sehen in der Ausstellung ein anderes Modell einer Gestaltungsauffassung. Wir sehen, es auch wieder zugespitzt, auch sehr gut für eine Ausstellung. Natürlich ist es radikaler, als es Designer heute praktizieren können. Aber die Shaker sind sozusagen das Extrembeispiel für eine wertebasierte Gestaltung. Sie zeigen, dass Handwerk und Industrie keine Gegensätze sein müssen, sondern dass man handwerkliche Traditionen ins industrielle Zeitalter hinüberbringen kann, dass es da Möglichkeiten gibt, das zu verbinden. Und das ist in den letzten 10 Jahren wieder eine große Diskussion im Design geworden. Auch das wieder kleiner Exkurs in der Designgeschichte der letzten 100 Jahre. Wurde Design immer als industrielle Praxis definiert, sozusagen als Gegensatz zum Handwerk.
Also Arts and Crafts auf der einen Seite.
Genau, Kunstgewerbe.
Kunstgewerbe auf der einen Seite.
Ja, und Design auf der anderen. Also Design ist, wenn es nicht Handwerk ist, heute totaler Quatsch. Und auch im Rückblick auf die letzten 150 Jahre totaler Quatsch, denn die meisten Designer, die gesagt haben, wir entwerfen industrielle Objekte, haben Dinge entworfen, die am Ende immer in einer Mischung aus Automatisierung und Handarbeit hergestellt wurden. Heute noch. Auch bei Vitra. Auch bei ganz vielen anderen Firmen. Also da wird auch mit Dogmen aufgeräumt. Ein anderes Dogma, mit dem heute aufgeräumt wird und auch die Shaker-Ausstellung Impulse gibt, ist die Frage Individuum versus Kollektiv. In der Moderne war der Künstler, der Designer oder die Designerin, Künstlerin, war immer eine Einzelperson. Kommt auch aus diesem, sagen wir mal, etwas romantisch geprägten Ideal des künstlerischen Genius, die einzelne Person, die alleine die geniale Idee hat. Junge DesignerInnen heute denken viel mehr über Kollektive nach. Ja? Für die ist das interessante Thema. Können wir nicht in der Gruppe besser gestalten, als wenn wir alleine arbeiten? Also so viele Themen, die wir heute in solchen Diskursen in Kunst und Design sehen, haben mit der Shaker-Ausstellung zu tun, beziehungsweise die Shaker-Ausstellung gibt dafür Impulse. Und insofern glaube ich, sie kommt zu einer sehr guten Zeit. Die ist übrigens auch extrem gut besucht, was ich nicht erwartet hätte. Richtig.
Ja, weil man hätte auch sagen können, ein bisschen spezielles.
Sehr nischig, ja. Und das zeigt mal wieder, wenn ein Thema speziell ist, muss es nicht in der Nische enden, sondern dann ist es auch eine gute Geschichte, weil es zuspitzt. Und es ist eine unserer bestbesuchten Ausstellungen.
Toll.
Ja, also hätte ich niemals erwartet. Ich glaube, das ist so, weil es eine bestimmte Zeitstimmung trifft. Mhm. Also die Suche nach alternativen Lebensmodellen. Und die Shaker, das ist nicht unbedingt ein Modell, was wir jetzt direkt adaptieren müssen, aber es hat ganz viele Elemente, die uns Anregungen geben können, Dinge anders zu denken. Und das Interessante ist halt, es sind praktische Anregungen. Es sind nicht nur philosophisch-religiöse Anregungen, wobei man vielleicht sagen muss, religiöse Anregungen sind auch praktisch, aber es geht wirklich bis in die Objektkultur, bis in die Architektur und bis ins Alltagsleben.
Eine Assoziation, die ich jetzt für meine Kirche habe, ist ein Thema, das wir gerade viel diskutieren, weil wir eben auch uns viele Fragen neu stellen müssen. Welche Gebäude können wir erhalten? Wie können wir sie sanieren? Wie können wir bauen? Ist das große Stichwort einfach bauen. Das gibt es in der gesamten Architektur, aber eben auch jetzt im Kirchenbau. Einfach bauen, da müsste man bei den Shakern aber auch sehr fündig werden zu diesem Thema. Also mit einem klaren Konzept, mit den Mitteln genau haushalten, kein Schnickschnack, einfach, aber eben einfach heißt nicht billig.
Ja, genau. Auch da, es braucht keine große Ornamentik. Die Shaker haben in ihrer Architektur, genauso wie auch in ihren Möbeln zum Beispiel, haben eigentlich traditionelle vernakuläre Formen aufgegriffen, die damals existierten. Der typische Stuhl der Shaker sieht nicht radikal anders aus als ein einfacher, handwerklich gefertigter Stuhl aus der Zeit. Er ist nur sozusagen klarer, purer als die dekorierten Objekte. Aber die Konstruktion, die Materialien, die Zusammenfügung sind ähnlich. Auch in der Architektur, wie Sie schon sagten, Schlichtheit. Und auch das ist ein Thema, was heute viele Architekten rumtreibt. Der Rückgriff auf bestehende, traditionelle, auch regionale Bauweisen. Also es braucht nicht die eine Architektursprache, die dann auf der ganzen Welt ausgebreitet wird, sozusagen der internationale Stil, das ist so ein Begriff in der Architekturgeschichte, sondern es ist eigentlich auch viel nachhaltiger, jeweils regional zu gucken, was lebt denn schon dort, wie wird dort gebaut, wie wird auch mit vorhandenen Materialien gebaut und dann daraus eine Sprache zu entwickeln, die dann auch viel verwurzelter ist vor Ort als der internationale Stil.
Ich komme ans Ende mit einem kleinen Werbehinweis, nicht nur auf diese Ausstellung hier im Vitra-Museum, sondern vor allen Dingen auch auf den sehr schön gestalteten Katalog. Ich habe da viel drin rumgelesen, das ist wirklich ein tolles Werk. Wollen Sie, lieber Herr Kries, noch mal zum Schluss allen, die noch nie im Vitra-Museum waren, zum Schluss sagen, warum Sie jetzt hier aber unbedingt bald mal herkommen müssen, unabhängig von der Shaker-Ausstellung?
Ja, also Sie müssen natürlich unbedingt hierher kommen, weil der Vitra Campus insgesamt ein Architekturort ist, der Gebäude von ganz vielen weltrenommierten Architektinnen umfasst, von Zaha Hadid, kennen Sie vielleicht, irakische Architektin, Herzog und de Meuron aus der Schweiz und Frank Gehry. Also architektonisch ist das ein Erlebnis. Wir zeigen immer an zwei Orten auf dem Campus, jeweils eine große Ausstellung. Die wechseln immer alle paar Monate. Also es gibt auch immer wieder was Neues zu sehen. Es gibt Gastronomie, es gibt für Kinder etwas zu tun hier in meinem Programm. Also man kann eigentlich einen Tag hier bei uns im Museum auf dem Vitra Campus verbringen. Und das ist eine sehr schöne landschaftliche Umgebung in Südbaden, direkt an der Schweizer und an der französischen Grenze. Also es lohnt auf jeden Fall den Ausflug. Und ich freue mich, dass Sie den Katalog erwähnt haben. Wir geben uns bei unseren Büchern wirklich immer viel Mühe und stecken da sehr viel Aufwand und auch Geld hinein, ein bleibendes Buch zu machen, weil wir denken, das ist auch etwas, was noch Jahrzehnte nach der Ausstellung bleiben wird. Und man muss auch sagen, die Shaker-Ausstellung wird weiterreisen in andere Museen in den USA. Die Ausstellung endet bei uns Ende September, also sie läuft jetzt noch ungefähr einen Monat, ab jetzt, wo wir sprechen, gedacht. Dann wird sie Anfang 2026 in Philadelphia, im Philadelphia Contemporary Art Museum in Philadelphia gezeigt. Und dann in der zweiten Jahreshälfte 2026 im Milwaukee Art Museum. Und dann wird sie wahrscheinlich noch an weitere Stationen reisen. Das heißt, innerhalb der nächsten Jahre werden Sie vielleicht auch Gelegenheit haben, die Ausstellung dann nochmal an anderen Orten auf der Welt zu besuchen.
Aber besonders schön ist es hier in Weil am Rhein. Vielen Dank, lieber Herr Kries.
Dankeschön.